Ich bin je länger mehr der Meinung, dass man relativ schnell mal die Vertrauensfrage stellen sollte. Dass ich wirklich dann halt einfach sage, schauen Sie, das sind meine Bedingungen, in Anführungszeichen, so stelle ich mir das vor. Und wenn Sie sich das anders vorstellen und wir uns da nicht finden, dann bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Anwalt für Sie. Und dann würde ich das Mandat dann niederlegen. Und meine Erfahrung zeigt, dass wenn man die Frage stellt, was relativ hart ist, und man möchte das Mandat vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt niederlegen, weil es vielleicht ein spannendes Mandat ist, wie auch immer, aber dass das dann häufig etwas auslöst und dass die Leute dann nicht unbedingt davor rennen, dass sie es nicht unbedingt als unanständig empfinden, wenn der Anwalt auch mal klar und deutlich mit ihnen redet. Also ich finde, man sollte nicht kuschen.
Mein Name ist Duri Bonin, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger und in diesem Podcast treffe ich auf spannende Leute, die in verschiedenen Funktionen mit der Justiz zu tun haben. Wir behandeln in diesem Podcast urmenschliche Gebiete. Heute ist der Peter Götze bei mir zu Gast. Er ist ein versierter und pointierter Strafverteidiger auf dem Platz Zürich. Er hat also etwas zu sagen und sein Blick gibt sicher spannende Aufschlüsse. Hallo Pede.
Hoi Duri.
Wir kennen uns ja aus gemeinsamen Fällen, eigentlich gar noch nicht so lange. Super, dass du heute Zeit genommen hast.
Absolut. Es ist immer eine Freude, mit dir zusammen zu arbeiten. Sehr konstruktiv und anregend.
Wie lange bist du eigentlich schon Anwalt?
Eigentlich gar noch nicht so lange, jetzt verglichen mit dir. Knapp 6 Jahre.
Okay, ich würde sagen, wir kennen uns erst 3 Jahre.
Ja, wir haben uns, glaube ich, über meinen geschätzten Büropartner Adi Bigler kennengelernt. Über einen Apero von uns.
Ich hätte jetzt gesagt, wir haben das in einem Fall kennengelernt.
Aber lustigerweise haben wir ja beide Wurzeln in Meilen.
Ja, das ist umso spezieller, dass man sich nicht früher über den Weg gelaufen ist.
Wobei ich natürlich ein Feldmeilen bin und du glaub ein Dorfmeilen.
Genau, das ist wie ein Rosamund davon. Wieso bist du eigentlich Anwalt geworden?
Ich muss sagen, ich bin eigentlich dort ein bisschen reingerutscht. Ich bin vielleicht einer von denen, der Jus studiert hat, weil er vielleicht zu wenig gut war im Rechnen und aber sich doch schon ein bisschen interessiert hat. Und dann habe ich abgeschlossen, habe dann mein Praktikum gemacht. Und bin dann
wo hast du das Praktikum gemacht?
Bei Blum & Grob, das ist eine mittelgrosse Wirtschaftskanzlei. Ja. Und ich bin dann dort in Kontakt gekommen mit ein paar sehr guten Anwälten, die vor allem auch das Gebiet beachert haben, wo ich heute drin tätig bin und du auch. Aber die Frage kommt vielleicht nachher noch.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dich gebeten habe, allenfalls mal in meinem Podcast zu kommen. Vielleicht vorher noch schnell. Bist du jetzt selbstständig tätig, oder?
Genau, also ich bin Partner in einer kleineren Kanzlei. Wir sind 5 Partner, ein Junior- und ein Senior-Partner und mittlerweile ein angestellter Anwalt und eine Substitutin. Und dort bin ich mehr oder weniger auf eigene Rechnung tätig.
Aber du kommst aus einem Angestelltenverhältnis?
Ich bin sehr, sehr kurz angestellt gewesen. Ein paar Monate. Ich bin eigentlich praktisch von Anfang an bin ich selbstständig tätig gewesen.
Aber dann noch in der anderen Kante, also beim Bernhard Isering, das kann man ja sagen. Genau. Ah, du bist schon beim Bernhard Isering als selbstständiger Anwalt gewesen.
Das ist richtig. Also vielleicht, um den Kreis noch schnell zu schliessen. Der Bernhard Isering war damals bei Blum & Grob angestellt gewesen. Hat dort sehr viel Strafrecht gemacht. Und er war einer der Betreuer von der Substituten. Und hat mich dann dort ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ich habe dort das erste Mal so ein bisschen die Strafverteidiger-Luft geschnuppert. Und es hat sich dann herausgestellt, dass als er sich selbstständig gemacht hat, Bedarf hat nach einem Mitarbeiter, hat mich gefragt, ob ich ihn unterstützen würde. Das war zwischen meinen Anwaltsprüfungen gewesen. Und das hat sich eigentlich als Glücksfall herausgestellt. Mhm. Ich würde ihn heutzutage eigentlich ein bisschen als meinen Mentor bezeichnen. Habe dann bei ihm eben geschafft, zuerst noch als Praktikant sozusagen. Und habe dann auch gerade nach der mündlichen Anwaltsprüfung bei ihm als Anwalt angefangen. Aber nur für wenige Monate. Und bin dann nachher gerade selbstständig geworden innerhalb von seiner Kanzlei.
Mhm. Ah, das habe ich nicht gewusst. Ja. Hast du denn schon beim Bernhard eigene Fälle gehabt oder hat er einfach akquiriert und dich dann in die Fälle punktuell eingesetzt?
Nein, also ich würde sagen, ich habe ein paar wenige Fälle übernommen aus der Zeit, als ich noch bei ihm angestellt war. Mhm. Es sind aber wirklich nicht so viele gewesen und habe dann einfach relativ schnell selber akquiriert.
Und warum hast du dich entschieden, dass du als Eigenmarke selbstständig arbeiten und nicht in ein Anstellungsverhältnis? Es gibt ja 0,8% der Anwälte machen sich selbstständig.
Absolut. Das merkt man immer wieder, wenn man mit gewissen angestellten Kollegen redet. Ja, viele sind sehr zufrieden im Angestelltenverhältnis.
Vor allem, wenn man Leute anstellen will und einmal sagt, hey, Erfolgsbeteiligung, ein bisschen eigenes Unternehmen Risiko tragen, das will ja eigentlich niemand.
Absolut, absolut. Obwohl ich muss sagen, gut, ich habe das nicht gesucht, also vor allem nicht so schnell. Mir ist dann von Seite von Bernhard Isering und Martin Kessler relativ schnell einfach die Möglichkeit geboten worden, dass ich mich innerhalb von ihrer Kanzlei selbstständig mache, eigentlich Partner wird von ihnen. Und ich habe dann eigentlich dort das Potenzial gesehen, um selber genug Fälle akquirieren. Und habe im Prinzip nicht so viele Verpflichtungen gehabt, privat, dass ich das Risiko habe können nehmen. Das ist klar, die erste Zeit ist mir ein bisschen Herzbrot, weil man macht amtliche Mandate, wo man nicht gerade Rechnung stellen kann und so weiter. Das muss ich dir nicht sagen. Und wir nicht gerade reich, oder? Jetzt ein bisschen salopp gesagt. Aber es hat sich eigentlich als Volltreffer herausgestellt. Also ich würde das so nicht missen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, je jünger man sich selbstständig macht, umso besser. Weil einfach auch die Fixkosten, die ganze Kostenstruktur vom Leben ist noch tiefer. Absolut. Also ich glaube, all die, die sagen, ja, ich mache mich dann schon mal selbstständig, ich will jetzt noch Erfahrung sammeln, das ist ein Trugschluss.
Absolut. Und zum selber Mandat akquirieren, ist es sehr viel einfacher, wenn man selbstständig ist. Mhm. Wenn man gegen aussen als selbstständiger Anwalt oder als Partner von einer Kanzlei kann auftreten, man ist viel sichtbarer, man kann sich viel besser vermarkten, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch im Umfeld, die Leute wissen, der ist vielleicht auch ein bisschen angewiesen, vielleicht mal auf ein Mandat, sie denken viel mehr an einem. Wenn man angestellt ist, dann kommt man den Leuten, die einem können, das Mandat vermitteln können, nicht als erstes in den Sinn. Mhm. Darum glaube ich, würde ich das absolut unterschreiben, was du sagst. Je schneller man sich selbstständig macht, desto besser. Auf der anderen Seite muss man sagen, fachlich ist es sicher auch nicht schlecht, wenn man noch gewisse Zeit unter den Fittichen von einem erfahrenen Anwalt arbeiten kann. Da kann man sicher auch profitieren. Mhm.
Darf ich fragen, warum du dann von Bernhard gewechselt hast zur Rechtskraft?
Also das hat sicher zwei Gründe. Also einerseits ist das die Geografie. Also wir waren ja dort in Meilen gewesen. Und ich wohne in Zürich und es macht für mich, oder es hat damals dann mehr Sinn gemacht, um auch Kanzlei in Zürich zu haben. Ein anderer Grund ist sicher da die Bigler, die damals auch eine neue Herausforderung gesucht hat und wir uns dann dort zusammengeschlossen haben und gefunden haben, wir machen zusammen etwas. Mhm. Das sind so die zwei ausschlaggebenden Faktoren gewesen.
Woher kennst du denn den Adi?
Den Adi kenne ich im weitesten Sinn aus Studiumszeiten.
Ah, ihr kennt euch schon so lange.
Ja, genau. Und wir haben jetzt schon seit schätzungsweise 12 Jahren haben wir so eine rechte Gruppe, wo wir uns immer am ersten Freitag im Monat treffen. Sehr gute Freunde. Und also von dem her sind wir immer relativ nah zueinander. Und wo sich dann die Möglichkeit ergeben hat, dass wir zusammen etwas machen.
Das ist cool.
Ist das natürlich cool. Lässig gewesen, ja, genau.
Super cool. Ich finde es eben auch noch wichtig, dass man, ich habe ja meine allererste Kanzlei mit dem Gregi Münch gehabt. Und wenn man so wirklich Buddies ist, wo zusammen etwas macht, ist halt schon nochmal etwas anderes, als wenn man einfach mit Leuten zusammen ist, wo man die Umkosten teilt.
Absolut, absolut.
Jetzt zurück zu deinem Mandat. Also was für Mandat führst du? Was ist so deine Mandatsstruktur?
Also vielleicht muss ich vorausschicken, ich mache vor allem Strafverteidigungen. Nicht nur, ich mache noch ein bisschen Verwaltungsrecht, mache noch ein bisschen allgemeines Vertragsrecht, also Zivilrecht im weitesten Sinn. Und ich würde sagen, ich mache durchs Band alles, was das Strafrecht so hergibt. Mhm. Ich habe sicher ein paar grössere Wirtschaftsstrafmandate. Das sind jetzt von der von der Anzahl her sind, macht das nicht einen grossen Teil aus, aber die sind halt sehr aufwendig.
Ja, ja, das
muss ich
ist,
dir nicht sagen, oder?
Das Stunden wir, schnell, ja.
Wir kennen da gewisse von diesen Mandaten beide, wo einem aber einfach sehr stark beschäftigt, wo viel läuft, wo es viel Akten zu studieren gibt. Und ja, aber sonst decke ich eigentlich das ganze Spektrum ab über Betäubungsmitteldelikt, Blut und Sperma, oder, wie man so im Jargon sagt, aber auch SVG-Sachen und so weiter. Also keine Berührungsängste.
Und warum ist genau Strafrecht das gewesen, was dich angezogen hat?
Mich angezogen, das tönt so, wie wenn ich irgendwie so eine Art einen Masterplan gehabt hätte, aber ich bin eigentlich ein bisschen reingerutscht. Also ich habe das mit
ja, aber du bist hängen geblieben.
Ja, ich bin hängen geblieben und klar, es ist so ein bisschen Plattitüden, aber es hat mit Menschen zu tun. Das ist sicher etwas, was einem viele würden sagen. Also wir ständig im Austausch mit Klienten, mit Staatsanwälten, mit Gericht. Das finde ich sehr spannend. Das ist sicher einer von diesen Aspekten. Also das menschelt sehr.
Ja, man ist näher am Leben.
Absolut. Man sieht in sehr viele verschiedene Branchen hinein. Das ist auch etwas, was man ein bisschen unterschätzt.
Ja, ja, nein, als Strafrecht.
Das ist eine Querschnittmaterie letztlich. Und ja, ich denke, es ist eine prozessierende Tätigkeit. Also wir streiten auch. Das mache ich jetzt nicht per se. Also wenn es sich vermeiden lässt, mache ich es nicht. Aber wenn es mal sein muss, mache ich es doch auch nicht ganz ungern.
Und wie würdest du sagen, dass du zu deinem Mandat kommst?
Das ist noch eine gute Frage. Ich nehme mir immer vor, dass ich mal so ein bisschen Statistiken führe und vor allem auch Klienten so ein bisschen konsequent frage, woher sie eigentlich kommen, wie um Himmels Willen sie auf mich gekommen sind. Ich denke, Empfehlungen von Kollegen sind sicher sehr wichtig. Also
andere Kollegen.
Anwälte, die vielleicht einen Co-Verteidiger suchen oder andere Anwälte, die in der zivilrechtlich tätig sind, die kein Strafrecht machen. Wo das einfach rausgeben an eine andere Kanzlei, an einen anderen Anwalt aus dem Bekanntenkreis, im weitesten Sinn. Natürlich im Strafrecht haben wir das BIGE, das kennst du auch, oder? Das ist auch noch eine gute Quelle zum Teil. Es kommt von vielen verschiedenen Ecken, natürlich bestehende Klienten, das ist das, was einem immer fast am meisten freut, oder? Wenn die wieder kommen. Ist jetzt nicht unbedingt noch gut, wenn unsere Strafrechtsklienten wieder kommen. Aber wenn sie uns zum Beispiel einen Kollegen vermittelt, der auch ein Problem hat, das ehrt einem natürlich sehr. Ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Quellen.
Du hast ja schon gesagt, also du nimmst alle Mandate an. Oder du tust zumindest nicht zibeln. Wir haben ja so Kollegen, die dann sagen, ja, wir machen ein bisschen Strafrecht. Aber Sexualdelikt, das dann nicht?
Nein, das kommt absolut nicht in Frage. Also das ist gegen jeden Strafverteidiger Ethos, meiner Meinung nach. Also Berührungsängste darf es ja, eigentlich nicht geben.
Zumindest nicht am Delikt hängend. Es kann ja schon sein, dass du Berührungsängste hast, du findest, der Klient geht es menschlich nicht.
Absolut.
Das ist ein Bauchgefühl, oder? Aber vom Fall her finde ich auch, also was auch der Deliktvorwurf ist, das darf nicht ausschlaggebend sein.
Es kann im Einzelfall schon mal sich die Frage stellen, ob man es wirklich will machen oder nicht. Also es gibt natürlich schon Delikte, wo man muss sagen, doch, das ist jetzt nicht ganz einfach. Ja, ich sage jetzt mal etwas, was jeder kennt, oder der Rupperswiler Mord ist etwas, wo man sich zumindest muss überlegen, mache ich das jetzt, oder? Und wo man vielleicht auch mit seinem engeren Umfeld, mit seinen Büropartnern
besprechen. Aber warum? Wegen der medialen Aufmerksamkeit oder wegen der Zeit, die es frisst? Oder
weil es ein Mord ist? Nein, natürlich nicht, überhaupt nicht, weil es ein Mord ist. Aber weil es sicher etwas ist, wo deutlich mehr Energie von einem nimmt, als irgendwie etwas, was ein bisschen weniger gravierend ist. Also ich denke schon, dass man sich immer mal wieder die Frage stellen kann, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber schon in Klappen darf es nicht geben und es darf keine Prinzipien geben im Sinn von, das mache ich sicher nicht. Weil dann verpasst man etwas. Und es ist halt einfach so, letztlich hat jeder einen Verteidiger verdient. Es ist einer der wichtigsten Pfeiler von unserem Rechtsstaat, dass das Recht der Verteidigung gewährleistet ist. Und wenn man als einzelner Verteidiger da nicht mehr bereit ist, zum dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen, ich finde, dann dann hat man seinen Job nicht wirklich verstanden. Ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn es Frauen gibt, die sagen, ich möchte kein Sexual, zum Beispiel Verteidigerinnen gibt, die kein Sexualdelikt möchten verteidigen. Das muss man auch respektieren, aber es ist schwierig. Ich finde, grundsätzlich sollte man alles machen.
Also du hast kein Problem, dich immer bestmöglich einzusetzen?
Nein.
Also sonst wärst du wahrscheinlich einfach am falschen Ort.
Wahrscheinlich schon, ja, klar. Natürlich setzt man sich, da muss man realistisch sein, nicht für jeden Klient ganz gleich ein. Aber das würde ich jetzt mal, da würde ich jetzt mal behaupten, das hat mit dem Delikt selber nichts zu tun. Sondern da ist natürlich dann die Frage, wie stimmt die Chemie zwischen dem Klient und einem? Wie gut kann man zusammenarbeiten? Was sind die Umstände? Also es gibt so viele verschiedene Arten von Zusammenarbeit mit Klienten, das kann man nicht über einen leisten. Also es klingt jetzt, man kann nicht sagen, man setzt sich nicht für jeden gleich ein, aber es gibt trotzdem qualitative und quantitative Unterschiede. Ich glaube, das muss man auch können zugeben. Es ist nicht jede Verteidigung gleich.
Ja, es tut mir einfach wichtig, dass man sagt, es hängt nicht davon ab, ob es jetzt ein amtliches ist oder ein erbetes Mandat. Oder das ist ja oft in der Allgemeinheit oder auch Beschuldigte haben oft das Gefühl, das ist jetzt mein amtlicher Verteidiger, der setzt sich nicht so gut ein, weil er eben zu wenig gezahlt bekommt.
Also ich glaube, gerade im Kanton Zürich sind wir eigentlich in der komfortablen Situation, dass wir als amtlicher Verteidiger relativ einen grossen Handlungsspielraum haben. Also wir können viel machen. Ich würde sagen, in anderen Kantonen ist man da eher zum Teil ein bisschen an der kurzen Leine. Wenn man an Aargau denkt, wenn man an Kanton Schweiz denkt, zum Teil vom Stundenansatz, aber vor allem auch, wie dann gekürzt wird oder wie Pauschalen an einem aufs Auge gedruckt werden. Im Kanton Zürich, denke ich, sind wir da in einer relativ guten Situation. Und ich würde sagen, ein Klient, der amtlich verteidigt ist, kommt auch eine sehr gute Verteidigung über. Trotzdem würde ich sagen, gibt es Grenzen bei amtlichen Verteidigungen.
Ja, logisch. Und es gibt auch gewisse Möglichkeiten, die man dann halt nicht ausschöpfen
kann. Das ist ja so, ja. Und da würde man sich manchmal vielleicht eher noch ein System wünschen, das so ein bisschen Richtung Amerikanisches geht, oder? Dass man auch Möglichkeiten hat, um vielleicht selber einen Private Investigator zu engagieren, um dieser Sache viel mehr auf den Grund zu gehen. Die Möglichkeiten sind in der Schweiz schon sehr begrenzt, gerade die amtlichen Mandate. Aber hier normalerweise auch natürlich erbetene Mandate. Es gibt wenige erbetene Mandate, wo das Budget einfach unbegrenzt ist. Das können sich die Leute nicht leisten im Normalfall.
Ja, weil die Strafverteidigung ist halt sehr teuer, da sehr
zeitintensiv. So. Anwälte sind teuer.
Jetzt, so ist ja da die Vorstellung. Du gehst in so eine Gefängniszelle, 1 Meter auf 3 Meter und triffst quasi aufs Böse. Was macht das mit dir? Wie erlebst du das?
Ja, ich glaube, da muss man abstrahieren. Also das Böse ist das Delikt. Du redest jetzt vom Delikt. Das kann böse sein. Und es gibt das geflügelte Wort von «Ich verteidige keine Tat, sondern einen Täter». Und das hat eben schon sehr stark etwas. Wenn man sich das ein bisschen abstrakt vorstellt, dass man jetzt da einen Menschen vor sich hat, der vielleicht etwas gemacht hat, wo man wirklich gar nicht dahinterstehen kann, dann fährt das noch recht ein. Und ich glaube, das sind
was Leute... Was heisst das, dass das fährt recht
ein? Ja, wenn man sich das abstrakt vorstellt, dass ich treffe jetzt jemanden, der das gemacht hat, oder, dann macht man sich also Vorstellungen. Aber meine Erfahrung zeigt einfach, dass egal um was für ein Delikt es geht, du hast einen Menschen vor dir und der Durchschnitt von diesen Menschen, die du vor dir hast, in einer Abstandszelle, die irgendetwas gemacht haben oder die angeblich etwas gemacht haben, ist von der Sympathie her oder von der Chemie, die könnte passen, eigentlich genau der gleiche Durchschnitt wie von den Leuten, die du irgendwie sonst in einer Gesellschaft antriffst oder im Coop oder wie auch immer. Also ich würde jetzt mal behaupten, unter meinen Strafrechtsklienten habe ich mindestens so viele angenehme Menschen, wie ich sonst ganz allgemein im Alltag antreffe. Also du hast ein Delikt, das vielleicht begangen worden ist, aber du hast trotzdem einen Menschen vor dir, mit dem du einen guten Draht kannst aufbauen. Was sicher auch damit zu tun hat, dass die Personen, die dir dann, du wirst ihnen vielleicht zuteilt, sie haben dich vielleicht gewählt, aber sie sind ja nicht dumm. Und sie merken natürlich auch, dass du ihre wichtigste Verbündete bist. gerade in dieser Situation, gerade in der Haftsituation.
Ja, aber das ist eben die grosse Frage. Wie begegnest du ihm? Wie kannst du ein Vertrauensverhältnis aufbauen? Wolltest du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen?
Ja, also das ist klar. Also man muss zuerst mal so ein bisschen erklären. Und ich glaube, gerade wenn man als Bicke-Verteidiger, als amtlicher Verteidiger vom Fall kommt, muss man vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Dass zwar Kosten vom Staat übernommen werden, aber dass man trotzdem zu 100% den Interessen des Klienten verpflichtet ist. Und ich sage dann auch, schauen Sie, wenn ich dem Staatsanwalt etwas erzähle, was sie mir da gesagt haben, und das ist gegen ihr Interesse, dann werde ich sogar bestraft. Also man muss dort damit so ein bisschen erklären, wie das wirklich funktioniert. Ob das dann damit wirklich ankommt oder nicht, das ist ein bisschen fraglich. Und sonst, glaube ich, ist das Aufbauen von einem Vertrauensverhältnis, das braucht seine Zeit. Und das ist tatsächlich so.
Zeit,
so
die wir nicht haben.
In Bicke-Fällen hast du meistens, ich würde sagen, durchschnittlich eine halbe Stunde, oder? Wo du mit dem Klienten reden kannst. Nachher wird dann irgendwann geklopft und dann heisst es vom Polizist, so, jetzt müssen wir aber langsam fertig machen, ich wollte jetzt mit der Befragung anfangen. Und das ist tatsächlich sehr schwierig und man kann in dieser halben Stunde nicht sicher sein, ob der Klient einem das sagt, was man wirklich möchte wissen, oder?
Jetzt gibt es ja auch Klienten, die wirklich ganz böse sind. Oder sagen wir ganz gefährlich. Hast du auch schon Situationen gehabt, wo du Angst gehabt hast? So in einem ersten Kontakt, in einer Zelle, vielleicht der Klient komplett außer sich.
Ich hatte mal einen Klienten, der am Telefon immer sehr ausfällig geworden ist, also mich wirklich aufs Übelste beleidigt hat. Mhm. Und wo mir dann aus Gefängnis angeraten hat, dass ich den nicht in einer normalen Abstandszelle treffe, sondern in einer, wo es eine Trennscheibe gibt.
Und hast du das gemacht?
Ich habe das einmal gemacht, weil sie mir das wirklich sehr nahe gelegt haben. Ich mache das aber sehr ungern, weil das schafft Distanz. Und das ist an einem Vertrauensverhältnis natürlich überhaupt nicht förderlich. Ja. Ich habe mir das mehr schon abstrakt überlegt, weil es gibt Gefängnisse, zum Beispiel Pfäffiken, wenn man läutet, dann passiert mal 10 Minuten nichts.
Was 10? Ja.
Oder? Und ich weiss nicht, was passieren würde, ich habe es noch nie ausprobiert, wenn man jetzt Sturm läuten würde. Wenn man einfach 10-mal auf den Knopf drücken in kurzer Zeit. Aber wenn der Klient einen angreifen würde, weiss ich nicht, ob man die Gelegenheit überhaupt noch hat. Aber wirklich Angst vor einem Klient habe ich wirklich noch nie gehabt.
Und hast du schon brenzlige Situationen mit Gegenseiten gehabt? Oder Leute, die sagen wir, auch in einem privatrechtlichen Mandat, die sich von dir irgendwie nicht richtig Vertreter gefühlt haben? Oder so etwas haben.
Also nicht so, dass ich jetzt um Leib und Leben gefürchtet hätte, aber es gibt natürlich schon unangenehme Situationen, wo es dann wirklich persönlich wird. Und das kann einem dann auch nicht gehen. Also auch gegen Anwälte, die einem dann mit Strafanzeigen drohen und so Sachen, das nehme ich dann allerdings nicht auf die Lichtschulter. Aber jetzt wirklich, dass ich Angst gehabt hätte, wirklich so im herkömmlichen Sinn, das eigentlich nicht.
Und wie gestaltest du das Verhältnis zum Beispiel eben zur Gegenseite?
Ich bin absolut der Überzeugung, dass im Normalfall es den Klienteninteressen absolut dient, wenn man ein gutes Verhältnis mit der Gegenseite hat. Gegenseite gegen Anwalt, also zum Beispiel bei Verteidigungen, Strafverteidiger, geschädigte Vertreter. Gegenüber dem Staatsanwalt gilt genau das Gleiche, im Zivilrecht auch, mit Vertretern von der anderen Seite. Ich bin absolut der Überzeugung, dass wenn man miteinander reden kann, dass man dann bessere Lösungen erzielt. Weil in den allermeisten Fällen, und das gilt sowohl für Strafrecht, aber auch für das Zivilrecht, glaube ich, dass Klienten nicht per se glücklich werden, wenn der Fall am Schluss vor Gericht ausgereiht wird.
Ja, vor allem, wenn es dann so wirklich konfrontativ
wird. Absolut. Aber es kann Situationen geben, wo es sich nicht vermeiden lässt.
Ja, klar. Was ist im Verhältnis zu der eigenen Klientschaft? Es gibt ja viele auch Anwälte, die so ein bisschen kumpelhaft sind mit ihren Klienten, schnell beim Du sind, so ein bisschen Best Buddy spielen.
Ich versuche, es Du zu vermeiden. Ich habe
eben, es braucht
ganz wenig
gesunde Klienten. Distanz.
Ich finde schon, einerseits das, andererseits muss ich auch sagen, wenn ich mit einem Klienten, wo es wirklich um etwas geht, bei einem Staatsanwalt bin und der Staatsanwalt merkt, dass wir ein kumpelhaftes Verhältnis haben, dann dann wird er in Zukunft die Eingaben, die ich mache, wo ich ja versuche, auch ein bisschen einen neutralen Ton anzuschlagen und so zu schreiben, wie wenn ich das jetzt wirklich finde, aus einer neutralen Warte, dann hat er doch implizit das Gefühl, dass der das doch nur so schreibt, weil das einfach der Kumpel ist vom Klienten. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Also ich bin mit sehr wenigen Klienten per Du. Ich habe Klienten schon seit zum Teil x Jahren, wo ich sehr eng mit ihnen zusammen arbeite. Zum Teil täglich, zum Teil wöchentlich gehören. Und wo es durchaus auch sehr viel Sympathie gegenseitig gibt, wo ich aber das Du möchte verhindern. Wo ich aber sogar mich freue, dass wenn dann der Fall mal fertig ist, dass man dann vielleicht kann zusammen ein Bier trinken und dann
genau, aber dann erst dann geht man, machen, ja. Aber erst dann geht man eben das Bier trinken, ja. Und nicht vorher.
Ja. Absolut, ja.
Es gibt ja dann eben Klienten, die das eben nicht verstehen. Die wenden die Nähe, die wenden ja quasi, die haben das Gefühl, in dem, dass sich persönlich an dich bindet, sei deine Arbeit besser. Aber es ist eben wahrscheinlich gerade umgekehrt.
Das sehe ich auch so, ja. Wobei es gibt manchmal auch Klienten, wo einem dann das Du
aufdrängt,
oder? Und dann kann man dann auch schlecht Nein sagen.
Jetzt gibt es ja auch Klienten, die es überhaupt nicht gibt. Wie gehst du dir vor?
Ja, das gibt es.
Also zum einen vielleicht persönlich und zum anderen, dass man einfach komplett andere Vorstellungen hat von der Strategie, die man verfolgt.
Ich bin je länger im Ehe der Meinung, dass man relativ schnell mal die Vertrauensfrage stellen sollte. Dass ich wirklich dann halt einfach sage, schauen Sie, das sind meine Bedingungen, in Anführungszeichen, so stelle ich mir das vor. Und wenn Sie sich das anders vorstellen und wir uns da nicht finden, dann bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Anwalt für Sie. Und dann würde ich das Mandat dann niederlegen. Und meine Erfahrung zeigt, dass, wenn man die Frage stellt, was relativ hart ist, und man möchte das Mandat vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt niederlegen, weil es vielleicht ein spannendes Mandat ist, wie auch immer, aber dass das dann häufig etwas auslöst und dass die Leute dann nicht unbedingt davor rennen, dass sie es nicht unbedingt als unanständig empfinden, wenn der Anwalt auch mal klar und deutlich mit ihnen redet. Also ich finde, man sollte nicht kuschen.
Auf keinen Klienten, Fall. Nein, oder? Also es gibt ja nichts Wichtigeres, als dass man eben intern unglaublich hart diskutiert. Aber was ist, wenn du nicht auf eine Linie kommst und es ist ein amtliches Mandat und du kannst eben die Vertrauensfrage nicht stellen?
Das ist eine schwierige Situation. Ich muss aber sagen, ich kann die sehr selten. Es kommt mir jetzt gerade keinen in den Sinn, habe ich sicher schon gehabt. Aber irgendwann, finde ich, muss man dann auch einen Schritt zurück machen und sagen, schauen Sie, ich empfehle Ihnen das. Ich lege Ihnen das wärmstens ans Herz, dass wir das so machen. Wenn Sie das anders machen wollen, wenn ich das noch einigermaßen kann vertreten, nicht, dass ich mich dann lächerlich mache, oder, dann mache ich es schon.
Dann machst du
es? Dann mache ich es, ja. Ja. Also so paternalistisch tue ich nicht verteidigen, dass ich den Leuten meinen Willen absolut aufdrücke. Wenn ich ihnen den Nachteil von dieser Idee, die sie im Kopf haben, aufgezeigt habe und sie trotzdem es immer noch so machen und ich halbwegs dahinter stehe, dann mache ich es so. Das klingt jetzt sehr generell. Es gibt Situationen, wo man dann muss einen Kompromiss finden.
Ja.
Aber irgendwo durch finde ich auch, wenn ich jemanden vor mir habe, wo erwachsen ist, wo grundsätzlich vernünftig ist, er muss ja am Schluss Konsequenzen tragen. Was ich nicht möchte, ist mich lächerlich machen vor Staatsanwalt, vor dem Obergericht. Also ich mache nicht Beschwerden, wo ich jetzt weiss, da schüttelt der Oberrichter nur den Kopf, weil es einfach birrenweich ist. Das mache ich nicht, oder? Ich finde, das ist so ein bisschen die Grenze. Aber ich kann auch mal eine Beschwerde machen, wo ich dem Klienten sage, die Chancen sind sehr, sehr klein. Wenn ich ihm das wirklich aufgezeigt habe und sage, schauen Sie, wir können es probieren, aber es ist quasi aussichtslos.
Ja, es geht mir mehr um Fälle, wo man quasi merkt, man rennt in den Abgrund. Und es gibt viel bessere Strategien, die viel zielführender wären. Und nicht um einzelne Beschwerden.
Ja, aber ich glaube, da muss man halt einfach dranbleiben. Und man hat ja häufig Zeit. Vor- und Nachteil. Es ist ja gleichzeitig ein Vor- und auch ein Nachteil vom Strafverfahren. Es dauert häufig sehr lang. Es ist zermürbend. Aber man hat auch Zeit. Man hat Zeit, um Verständnis zu schaffen beim Klienten. Für das, was man eigentlich möchte anstreben. Für die Strategie, die man möchte wählen. Und es ist meiner Meinung nach dann sehr selten, dass die Leute wirklich renitent sind und ums Verrecken etwas anderes machen wollen, als das, was man ihnen ans Herz legt. Und man ist ja selber häufig auch nicht ganz sicher, ob das genau das Richtige ist, was man möchte. Das muss man auch sagen, oder? Also richtig und falsch gibt es halt relativ selten.
Wie wichtig ist denn deine Verteidigerarbeit in der Untersuchung und verglichen mit dem Plädoyer vor Gericht?
95% von der Arbeit findet im Vorverfahren eben statt.
Es gibt ja dann die Anwälte. Ja, jetzt gehen wir mal in die Untersuchung. Ich kann da Ihnen nicht viel helfen. Ich plädiere dann am Schluss.
Nein, das ist klar. Eben,
das ist klar.
Ja, also die Hauptverhandlung ist häufig ein bisschen eine Farce. Man muss die Weichen schon gestellt haben vorher. Man muss seine Argumente schon platziert haben. Es gibt ganz seltene Konstellationen, wo man kann sagen, jetzt nütze ich noch den Überraschungseffekt von Schranken, oder, wo dann die Gegenseite nicht mehr reagieren kann. Aber das ist also sehr selten. Das, was Bankspiel, sollte man normalerweise nicht machen.
Und jetzt eben, am Schluss ist ja dann das Plädoyer. Auf was achtest du bei dem?
Ja, kurze Sätze, einfache Sprache, nicht zu lang, versuchen auf den Punkt zu kommen. Nicht das Gericht langweilen mit langen rechtlichen Ausführungen. Das ist im Normalfall nicht nötig. Aber ich glaube, so wirklich das Patentrezept gibt es nicht.
Und wie gestaltest du die Öffentlichkeitsarbeit? Also bist du ein Anwalt, wo die Öffentlichkeit einspannt, wo quasi dich auch präsentiert, mit Fällen exponierst in der Öffentlichkeit? Oder schaffst du mit den Medien nur zusammen, wenn es wirklich nur der Sache dient? Hast du da irgendeine Philosophie dahinter?
Ich habe keine Philosophie, wo ich jetzt sagen könnte, dass ich das so durchziehe. Ich glaube, da muss man situativ jeweils entscheiden, was Sinn macht.
Aber das ist auch schon aber Philosophie.
Aber ich würde sagen, in der Regel nützt die Medienarbeit nicht viel. Ich habe das Gefühl, wenn man an die Medien geht, da muss man wirklich gute Gründe haben, weil als Beschuldigter in einem Strafverfahren ist man eigentlich medial in der Defensive im Normalfall. Und man wird vorverurteilt, wenn der Anwalt noch ein Interview macht, dann wird der Fall wieder präsentiert in den Medien. Wichtiger ist eigentlich, dass die Öffentlichkeit kann vergessen kann, meiner Meinung nach. Das heisst, man sollte eigentlich im Normalfall die Öffentlichkeitsarbeit auf kleiner Fahne halten, wenn es irgendwie möglich ist. Aber es gibt Klienten, die absolutes Bedürfnis haben, sich mitzuteilen in den Medien. Da gibt es gewisse Anwaltskollegen, die für das prädestiniert sind, die sich dann auch wirklich exponieren und sich vor den Klienten anstellen. Und es wird dann wie ein Fall Kollege XY und es ist dann vielleicht weniger ein Fall, wo eigentlich der Beschuldigte betrifft. Und das kann schon unter Umständen Sinn machen. Aber es sind wenig Fälle, würde ich sagen. Im Normalfall, wenn die Klienten das Bedürfnis haben, an die Medien zu gehen, dann überschätzen sie sich häufig ein bisschen. Weil sie wissen gar nicht...
Was wissen sie gar nicht?
Ja, sie haben das Gefühl, das interessiert die Leute und ihre Standpunkte sind wirklich interessant.
Die sind ja wie in einem Tornado in dem Auge rein und rundherum wirbelt es und sie verstehen oder sie sehen gar nicht, dass der Tornado eben weiterzieht und morgen wirbelt es anders und übermorgen da und die Leute unglaublich schnell vergessen.
Viele Beschuldigte, ob zu Recht oder zu Unrecht, sind der Meinung, dass gegen sie Hexenjagd gemacht wird von Seiten von der Strafbehörden oder von den Medien, dass sie ungerecht behandelt werden. Das mag stimmen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, diese Message gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit wirklich zu transportieren, sodass die Stimmung in der Öffentlichkeit in Richtung des Beschuldigten kippt. Dass die Öffentlichkeit das Gefühl hat, ja, der Staatsanwalt ist jetzt wirklich der, wo da auf dem Holzweg ist und eigentlich ist der Beschuldigte der, den man schützen müsste. Es gibt Ausnahmen, also ich habe jetzt heute gerade in der NZZ gelesen von der Chilis-Affäre, einen sehr langen doppelseitigen Bericht, wo der Staatsanwalt Hausherr wieder sehr stark in der Kritik ist, dass er viel zu lang untersucht hat, dass sich das meiste in die Luft aufgelöst hat. Und der Protagonist, der jetzt da vor Gericht gestanden ist, der kommt eigentlich sehr gut weg. Aber das sind Ausnahmefälle. Im Normalfall sind die Sympathien von der Öffentlichkeit nicht unbedingt bei den Beschuldigten. Und dass man, dass man den Eindruck irgendwie kann kehren in den Medien, indem man gute Öffentlichkeitsmedienarbeit leistet, das ist sehr, sehr schwierig.
Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der Kantonspolizist besonders gut weggekommen ist. Es kommt einfach der Staatsanwalt auch nicht gut weg. Hm. Und die Arbeit wird für einmal kritisch hinterfragt. Aber schlussendlich ist der Kantonspolizist schuldig gesprochen worden. Vielleicht auch nicht für alles und das Ganze, aber schlussendlich für das, was er schuldig gesprochen wurde, ist etwas, was einfach nicht geht.
Klar, aber der Grundton vom Artikel ist doch, eigentlich ist doch ein übertrieben worden. Eigentlich hat man da mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Aber man hat schlussendlich einen Kantonspolizist müssen schuldig sprechen. Wieso soll der geschont werden? Also weißt du, verglichen mit anderen Fällen, wo man ja auch einen immensen Aufwand betreibt. Und dass man, wenn absolut, die eigene Behörde im Verdacht steht, zu mauscheln und sich Vorteile rauszunehmen aus dem Amt raus, finde ich es wichtig vom Staat her, dass man ein Zeichen setzt und das auch genau anschaut. Und wenn es sich zum Schluss in Luft auslöst, dann muss man nicht brüllen, sondern muss man dankbar sein und sagen, ah, der Rechtsstaatssystem funktioniert.
Das ist so.
Also ich habe den Artikel von der NZZ wirklich einfach nicht, da hat der Journalist nicht verstanden, um was in diesem Verfahren gegangen ist. Da ist die ganze Kantonspolizei auf dem Prüfstand gestanden und da hätte man sie sauber untersucht werden. Siehst du das anders? Weißt du, es ist nicht
irgendjemand. Ich habe es zu wenig.
Wenn die Kantonspolizei im Verdacht steht, so etwas zu machen, zu mauscheln, Amtsgeheimnisverletzungen zu begehen, um sich eigene Vorteile rauszuholen, dann muss man doch ganz akribisch und genau anschauen.
Absolut, nein, da bin ich sicher an dieser Meinung. Mein Punkt ist einfach, medial, denke ich, hat jetzt da das Pendel eher Richtung Beschuldigten ausgeschlagen. Wenn ich den Artikel lese, das ist ein Artikel in einer Reihe von verschiedenen Artikeln, oder in der Weltwoche hat es einige gegeben, die gleiche Kerbe geschlagen haben. Und dort, denke ich, hat das durchaus Sinn gemacht, dass man wahrscheinlich auch in die Richtung dann jeweils sich gegenüber den Medien geäussert hat.
Ja, ich meine, der Kantonspolizist hält sich ja offensichtlich für unschuldig und darum wird er jetzt auch durch alle Instanzen marschieren. Darum hat er auch keinen Strafbefehl akzeptiert. Und das ist sein legitimes Recht. Also wir wissen ja beide nicht viel zu wenig Fakten.
Und ich glaube jetzt, wenn jetzt sein Anwalt im Zusammenhang mit dem Strafprozess auch mit den Medien geredet hat und solche Artikel kommen, kann das durchaus eine positive Wirkung haben für einen allfälligen Berufungsprozess. Würde ich nicht ausschliessen.
Andererseits, oder? Bevor der Artikel jetzt gekommen ist, habe ich den Namen von dem Polizisten nicht gekannt. Jetzt weiss ich, wie er heisst.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Alias, oder?
Meinst du? Nein,
hat es ein Sternchen hinter dem Namen gehabt, nicht?
Nein, ich habe es nicht
ehrlich gesehen. Ja gut, das wäre natürlich der Super-GAU. Das ist
also klar, eben, oder? Also ja. Das wäre ein riesen.
Nein, natürlich, ja.
Okay.
Und das ist natürlich so. Also ich glaube,
keine NZZ da.
Nein, ich habe sie. Ich glaube, wenn man an die Medien geht, muss man sich bewusst sein, dass auch, wenn nachher anonymisiert über einen berichtet wird, dass mindestens das nähere Umfeld von einem, beruflich, familiär, im Kollegenkreis, dass natürlich die Leute wissen, wer gemeint ist. Das muss man sich bewusst sein.
Ja, wobei, ich hatte schon Fälle gehabt, weißt du, so wirklich ein Speerführer im Tagi, wochenlang, täglich, so eine Serie. Hey, ein halbes Jahr später hat jeder noch gewusst, oh, da war irgendetwas gewesen, aber so wirklich einordnen, was war, hat niemand mehr können. Also es ist einfach, weißt du, es ist so schnelllebig und die Parade zieht weiter und der Lärm geht andersweitig weiter. Also.
Klar, aber es bleibt gleich irgendetwas hängen, wenn über das laufende Strafverfahren berichtet wird, dann ist das medial gross und wenn es am Schluss zu einer Hauptverhandlung kommt, wo man freigesprochen wird, dann ist das vielleicht der Zeitung einen kurzen Artikel wert und die Leute lesen es nicht einmal. Also ich denke, der Schaden, den man anrichten kann, ja, wenn man das selber noch hochkocht in den Medien,
ja,
dann der ist fast grösser, als wenn man das versucht, ein bisschen auf kleinen Flammen zu kochen.
Jetzt gehen wir mal den Schluss vom Strafverfahren. Wenn du jetzt das allgemein sagen willst, hast du das Gefühl, die Strafjustiz produziert gerechte Urteile, zumindest im Kanton Zürich?
Sehr schwierige Frage. Recht und Gerechtigkeit, das ist so eine Sache, oder? Ich glaube, da könnte man relativ lange darüber philosophieren. Ich denke, es wäre schon die Idee, dass die Urteile, die von der Strafjustiz produziert werden, dass die auch gerecht sind. Aber letztlich müssen sie am Recht entsprechen. Und man wird verurteilt, wenn es Beweis gibt. Wenn es keinen Beweis gibt, wird man nicht verurteilt. Das kann unter
anderem. Aber funktioniert das? Sind ja auch nur Menschen, die haben ja auch nur Bauchgefühl. Ist etwas ein Beweis? Ist es ein Entlastungsbeweis? Ist es irgendwas? Was ist es?
Oder ich glaube, es funktioniert so gut, wie, wie Menschen halt funktionieren, dass sie nämlich keine Roboter sind, wo man oben rein den Sachenverhalt reinlassen kann und dann kann man am Rad drehen und am Schluss kommt das gerechte Urteil raus. Sondern die Urteile sind so gut und schlecht, wie wir Menschen sind, wie unser Urteilsvermögen ist. Und ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass wir, unser System ist grundsätzlich tauglich, um in einem grossen, um in vielen Verfahren gute Urteile zu erwirken. Das würde ich schon sagen.
Und du findest, also du würdest sagen, das ganze Verfahren, das dort anführt, ist tauglich. Stichwort Versverfahren, Stichwort Waffengleichheit.
Also Waffengleichheit ist sicher ein Problem. Oder die Macht von der Staatsanwaltschaft ist ja
ist
im Rahmen von der Revision oder von der neuen Strafprozessordnung nochmal gestärkt worden. Man steht eigentlich als Beschuldigter zusammen mit seinem Anwalt, mit seinem amtlichen Verteidiger vielleicht, der geballten Staatsmacht gegenüber. Die besteht aus Polizei, aus Staatsanwaltschaft, aus Zwangsmassnahmengericht, aus Gericht.
Und unendliche finanzielle Möglichkeiten.
Absolut. Und als Anwalt muss man jede Minute nach einer Rechenschaft ablegen, was man dort gemacht hat, wohingegen die Staatsanwaltschaft einfach jahrelang kann ermitteln mit allen möglichen Ressourcen und Aktenwälzen. Da gibt es sicher ein Ungleichgewicht. Das ist keine Diskussion.
Und trotzdem würdest du sagen, insgesamt gibt es faire Urteile.
Es ist die Frage, was die Alternative ist. Ich habe es vorher schon gesagt, es wäre sicher sehr spannend, wenn man als Verteidiger, als Beschuldigter mehr Möglichkeiten hätte, um seine Unschuld zu beweisen. Dass man mehr Ressourcen hat. Das wäre sicher etwas, wo wünschenswert wäre. Und was sicher auch besser wäre, wenn man einen unmittelbaren Strafprozess hätte. Wo wirklich dann halt Verteidigung und Anklage vor Gericht, in Amerika ist es Jury, oder? Also Laienrichter, Geschworene, wo jede Seite dann die gleichen Möglichkeiten hat, um ihre Position denen darzulegen und die davon zu überzeugen. Heute ist es so, dass der Staatsanwalt einfach über lange Zeit kann belastende Sachen sammeln und die am Schluss am Gericht einreichen. Also, theoretisch wäre ja verpflichtet, auch die entlastenden Sachen zu suchen.
Also, aber unserem Staatsanwalt wird ja quasi von Gesetzes wegen, wie gesagt, er muss sowohl entlastende wie belastende Beweise sammeln. Aber wir beide wissen, faktisch ist es einfach eine Maschinerie, die natürlich auf Überführung ausgerichtet ist.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Jetzt sind wir beim Punkt, warum braucht es überhaupt eine Verteidigung?
Warum braucht es eine Verteidigung? Also grundsätzlich würde ich sagen, gibt es einen menschlichen und einen fachlichen Aspekt. Also ich glaube, auch das Strafrecht ist heutzutage dermaßen komplex geworden, das Strafprozessrecht, aber auch das materielle Strafrecht, dass man das als Laie nicht, dass man sich nicht selber kann verteidigen. Dass man die Argumente gar nicht findet, die einem dann könnten vor dem Staatsanwalt oder vor dem Gericht helfen. Das ist undenkbar. Aber ich glaube, es geht auch um den Beistand. Also man braucht jemanden, der für einen schaut, der ein Sparringpartner ist für Argumente, der vor einem hersteht, der, wenn ein Staatsanwalt Grenzen überschreitet und Druck ausübt, in einer Einvernahme zum Beispiel, was er nicht sollte, wenn er Grenzen überschreitet, dann muss man einen haben, der aufsteht und sich wehrt für den Klient. Das kann man nicht selber. Die Leute, die in einem Strafverfahren drin sind, die sind zum Teil so im Tunnel, die können nicht mehr klar denken, die sind vielleicht verhaftet worden, die haben nicht mehr geschlafen, die Familie geht Bach ab, das Geschäft und so weiter. Da brauchst du eine neutrale Stimme in der Person von einem Verteidiger, der dir beisteht. Wo dich vielleicht auch kritisch hinterfragt, oder? Wo dir auch vielleicht mal sagt, schauen Sie, aber die Beweislage ist jetzt so erdrückend, da müssen wir jetzt eine andere Lösung finden. Das ist für mich so ein bisschen die integrale Funktion von der Verteidigung. Du gehst ja als, Strafrecht gehst du ja auch vom Delikt aus. Du weißt ja, was für Voraussetzungen, was für Bedingungen müssen gegeben sein, dass überhaupt ein objektiver und subjektiver Tatbestand erfüllt sind. Und in diesen Leitplanken kannst du deinen Klienten natürlich so ein bisschen lenken, was er sagt, auf welche Punkte er muss achten, oder, wenn er Aussagen macht beim Staatsanwalt oder vor Gericht. Und wenn du die rechtlichen Leitplanken nicht kennst, ist das sehr, sehr schwierig. Es geht nicht darum, irgendwie eine Geschichte zu finden. Das ist relativ selten, oder? Und ich glaube, das ist doch auch sehr wichtig. Du hast vorher gesagt, ja, wann findet die Arbeit vom Strafverteidiger statt? Ist das vor Gericht mit dem Plädoyer? Das ist so landläufig, stellt man sich das so vor. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also ich glaube, die allerwichtigste Situation ist der Moment, wo man den Klienten in der Abstandszelle das erste Mal trifft und schon mal einspurt, was man für eine Strategie hat. Zumindest mal für den Anfang von einem Strafverfahren. Und da ist natürlich die Hauptfrage, die sich stellt, macht man Aussagen oder nicht? Und diese Entscheidung können die Laien nicht selber fällen. Erstmal, sie wissen gar nicht, dass sie das Recht haben, die Aussage zu weigern. Das wird zwar in aller Regel gesagt bei polizeilichen und staatsanwaltlichen Einvernahmen. Aber was das wirklich bedeutet und dass der Gesetzgeber das ernst meint, dass man das Recht wirklich hat und dass man nachher nicht per se als schuldig gilt, wenn man das Recht auch wahrnimmt, das muss man den Leuten wirklich eintrichtern und man muss ihnen Vor- und Nachteile von so einer Strategie aufzeigen. Weil da kommen sie nicht selber drauf. Dass Aussagenverweigerung Sinn machen könnte, kommt niemand selber drauf.
Ja, im Gegenteil. Wir werden erzogen, wenn man gefragt wird, gibt man Antworten.
Natürlich.
Die Polizei macht auch den Eindruck, man kennt den Sachverhalt schon, jetzt wollen wir einfach Bestätigung.
Der Mensch will sich rechtfertigen.
Ja, logisch.
Das ist urmenschlich, oder? Wenn ich dich mit einem Vorwurf konfrontiere, dann hockst du nicht da und sagst nichts. Sondern du suchst nach Gegenargumenten. Du willst deine eigene Story entwickeln. Und das kann eben gerade in einem frühen Stadium des Strafverfahrens kann das genau das Falsche sein. In einem Zeitpunkt, wo man noch keine Akteneinsicht hat, wo man gar noch nicht genau weiss, was die Strafbehörden wissen, was der eigentliche Vorwurf ist, wie die Beweislage ist. In dem Moment ist es häufig viel sinnvoller, wenn man mal nichts sagt. Die Strategie kann auch wieder, muss man vielleicht auch wieder über den Haufen werfen.
Ja gut,
da muss man flexibel bleiben.
Genau. Es ist so eine rollende Planung, wobei man sagen muss, wenn einmal etwas in der Welt ist, bringst du es fast nicht mehr weg. Also im Zweifel bist du einfach mal ruhig.
Absolut, ja. Und äußern kann man sich in aller Regel immer noch später.
Ja, immer.
Immer. Aussagen machen häufig dann Sinn, oder könnt unter Umständen Sinn machen, wenn Haft droht. Ist kritisch, oder? Weil wir wollen eigentlich nicht unbedingt, dass das Aussagenverhalten mit der Frage, ob jemand in Haft kommt, überhaupt in Verbindung gebracht wird. Aber da muss man realistisch sein, dass das halt letztlich dann doch einen Zusammenhang hat. Stichwort Kollusionsgefahr.
Das ist ein weites Thema, wo ich ja mit deinem Büropartner Adi Bigler auch ein Buch zusammengeschrieben habe.
Ja, sehr ein gutes Buch, das ich sehr gerne konsultiere.
Danke. Aber ich glaube, das Feld verlömmer. Und jetzt noch zum Schluss schnell, wenn wir jetzt noch schnell auf uns selber schauen. Also wir sind ja doch involviert in grauenhafte Geschichten. Was macht das mit dir selber?
Das ist ein bisschen die Frage nach dem Menschenbild, oder? Wie sich das entwickelt hat im Verlauf der Berufsjahre. Hat sich das verschlechtert? Ist man desillusioniert? Hat man das Gefühl, es ist alles schlecht? Die Tendenz gibt es zum Teil. Man sieht natürlich überall, in allen Lebenssituationen, sieht man natürlich mögliche Delikte oder da hat man gerade eine Assoziation zu etwas, was man schon erlebt hat im beruflichen Alltag. Aber da komme ich wieder auf etwas zurück, was ich vorher schon angetönt habe. Ich habe zwar vielleicht einen Straftäter als Klient, aber das ist eine angenehme Person.
Ja, vor allem, es ist so schnell passiert und das kann jedem von uns passieren.
Das ist so, ja. Also es
ist nicht einfach das Böse.
Das ist so, ja. Gut, böse, gut und böse. Ich glaube, das ist für einen Strafverteidiger und nicht nur für einen Verteidiger, ganz allgemein für alle, die in der Strafjustiz tätig sind, sind das sehr, sehr gefährliche Kategorien. Weil wer entscheidet, wer gut oder böse ist?
Empfindest du deinen Job generell als belastend? Also wenn ich das jetzt so höre, wohl nicht, oder?
Nein. Ich habe das Gefühl, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich relativ gut kann abschalten kann. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich die Fälle insofern heimnehme, als dass ich über nichts anderes denken kann und dass ich wirklich belastet bin. Du meinst, was ich konkret mache, dass ich kann vergessen, was ich den Tag durch erlebt habe.
Ausser oder jetzt gerade die Flasche Wein, die wir jetzt da so getrunken haben.
Ja, das ist sicher eine von den Methoden, aber die hat auch ihre Nachteile.
Ja, eben, dass es auf Tour geht, die nicht.
Also, man macht sich schon Gedanken und ich ertappe mich immer wieder, dass ich in Situationen wie unter der Dusche über einen Fall mir Gedanken mache und was man dort jetzt noch sagen könnte und ob ich jetzt vielleicht dem Klient gleich noch das soll vorschlagen oder irgendetwas, das gibt es. Aber das ist im Normalfall nicht negativ. Negative Gedanken habe ich eigentlich dann, wenn ich das Gefühl habe, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Oder vielleicht sogar, was zum Glück nicht so häufig vorkommt, da habe ich einen Fehler gemacht. Das sind die Situationen, die mich belasten. Interessanterweise gerade in den komplexen Fällen, wo sehr zeitintensiv ist, wo viel Hirnschmalz muss aufgewendet werden, dass man diesen Fällen gerecht wird, bin ich irgendwie in der glücklichen Lage, dass meine Klienten sehr angenehme Menschen sind. Sie sind fordernd, fachlich und sie wollen sehr viel wissen, aber sie sind eben dann gleichzeitig auch sehr dankbar und sie können etwas annehmen und sie hören und sie sind nicht taub für meine Empfehlungen.
Aber eben, das ist genau deine Qualität, weil du das kannst vermitteln.
Ist das jetzt ein Kompliment? Nein, aber ich glaube, da ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich einfach Zeit nimmt.
Ja, aber
und dass man den Leuten das einfach immer wieder erklärt. Und manchmal ist man es fast ein bisschen leid, weil sie stellen ja einem immer wieder die gleichen Fragen. Und sie fragen ja immer wieder, ja, wie schätzen sie die Situation, wie kommt es raus und können wir nicht noch irgendwie etwas machen und so. Und die Fragen sind manchmal anstrengend, weil ich bringe dann häufig das Bild von der Kristallkugel und sage dann den Leuten, schauen Sie, ich kann es auch nicht sagen. Es gibt da verschiedene Abzweigungen, die der Fall nehmen könnte. Aber es ist halt trotzdem wichtig, dass man sie immer wieder abholt und dass man sie ihren Ängsten und ihrer Unsicherheit, die sie verständlicherweise mit sich tragen, dass man sie dort betreut und dass man sie ernst nimmt und dass man immer wieder erklärt, um was es jetzt geht.
Ja,
und ich glaube, dann fangen sie einem auch an vertrauen und dann hören sie auch auf einem, was man ihnen empfiehlt. Ja. Und sind nicht beratungsresistent.
Genau.
Das Schlimmste sind beratungsresistente Klienten.
Oder? Aber ich glaube, es kippt eben in dem Moment, wo du als Anwalt gekämpft bist und würdest sagen, okay, den Fall kenne ich schon, ich weiss schon das Ergebnis, bevor es anfängt und man eben nicht mehr die Neugier hat und sich wirklich auf den Menschen einlässt. Weil jeder Fall ist ein Einzelfall.
Das ist sehr gefährlich. Also ich meine, es gibt Standardfälle. Der Klassiker ist der Bodypacker, der auf dem Sao Paulo-Flug kommt mit Fingerling im Bauch. Ich meine, der muss dir nicht erzählen, dass er die Fingerling aus Versehen geschluckt hat, oder? Das bringt einfach nichts. Und die Story am Staatsanwalt dann zu erzählen, das macht keinen Sinn. Ich meine, dort kann man auch mal ein bisschen bestimmter auftreten und sagen, schauen Sie, ich kenne das, so machen wir das jetzt. Aber sonst muss man eine Strategie zusammen mit dem Klienten entwickeln. Die meisten Klienten sind nicht auf den Kopf gegangen. Ich habe jetzt gerade ein paar...
Ja, so oder anders müssen sie es mittragen. Man muss eben die Strategie auf den Klienten anpassen und nicht die perfekte Strategie haben, die dann der Klient gar nicht mittragen kann.
Ja, und ich muss sagen, das ist zum Teil auch ein bisschen Selbstschutz.
Was?
Ja, ich versuche, die Entscheidungen nicht selber zu treffen. Das klingt jetzt sehr defensiv. Aber ich versuche den Leuten Empfehlungen zu geben und ich versuche sie so weit zu bringen, dass sie die Entscheidung empfehlen können. Weil sie müssen letztlich auch mit den Konsequenzen leben. Natürlich habe ich einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf ihre Entscheidung. Aber am Schluss ist es mir viel wohler, wenn sie hinter dieser Entscheidung stehen. Und wenn ich etwas faktisch über ihren Kopf entscheide und sie in etwas reinrede, was sie eigentlich nicht wollen, dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Und das kommt normalerweise nicht gut raus. Auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, das wäre jetzt eigentlich der beste Weg. Aber da muss man immer wieder eine Überzeugungsarbeit leisten. Und am Schluss, im Normalfall, kommt man es dann eben schon auch zur Vernunft. Und macht das, was man ihnen sagt.
Wie viele Stunden schaffst du eigentlich in der Woche?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, aber ja, das ist so ein bisschen ein Ding. Als selbstständiger Strafverteidiger verfließt natürlich so ein bisschen, oder verfließt so ein bisschen der Alltag und die Freizeit und die Arbeitszeit so ein bisschen ineinander rein. Man tut dann gerne mal am Wochenende noch ein E-Mail beantworten oder am Abend. Dafür nehme ich mir die Freiheit raus, vielleicht an einem Donnerstagnachmittag mal 2 Stunden aufs Velo zu sitzen. Ich würde sagen, ich übertue mich nicht. Ich arbeite viel, ich bin engagiert, ich bin sehr, ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Anspruch an mich, dass ich responsive bin. Dass die Leute, wenn sie ein Anliegen haben, dass sie zu mir kommen können und dass ich nicht sage, jetzt habe ich die nächsten 2 Tage nicht so Zeit oder Lust. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt nicht die Arbeitszeiten, die ich in die Nacht hinein arbeite. Das gibt es mal mit einer Frist, aber das ist absolut nicht die Regel.
Aber auch dann wirst du keine 42 Stunden Woche.
Nein, natürlich nicht. Aber auch nicht eine 60, 70 Stunden Woche im Normalfall. Das kann es mal geben, aber das ist die Ausnahme.
Ja, aber das Grundlevel ist eben wahrscheinlich schon ein relativ höheres.
Ja, natürlich. Also es ist 42 Stunden ist relativ weit weg. Und eben, wenn man dann noch die ganze Gedankenarbeit mitrechnen, wo man sonst noch so ein bisschen macht und im Tram tut man auch noch schnell die Mails lesen und so, das macht einen regulären Angestellten vielleicht weniger. Also ich meine, ich habe meine Mails immer auf dem Handy, sie pushen zwar nicht, aber ich checke eben über das Wochenende, checke ich meine Mails im 2-Stunden-Rhythmus mindestens. Und ja, das ist natürlich schon, das braucht auch Zeit und Energie.
Ja, und man muss auch sehen, wir sind quasi wie Ärzte im Notfall. Also wenn es bei uns brennt, dann brennt es eben auch wirklich. Also man muss ja quasi erreichbar sein, man muss können flexibel sofort all die ganze Planung über den Haufen rühren und rausgehen, in die Einvernahme gehen.
Also keine Zeit gibt es bei uns eigentlich nicht.
Gibt es nicht?
Nein, es gibt es nicht. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch das grosse Glück, dass wir im Büro ein sehr gutes Setup haben mit meinen 2 sehr geschätzten Kollegen Adi Bigler und Markus Meier, wo, wenn irgendwie Not am Mann ist, kann einer von denen einspringen. Natürlich kann man sich nicht 2 teilen. Und wenn man Picke hat und es kommen 2 oder 3 Fälle, dann kann man nicht gleichzeitig in eine Hafteinvernahme und noch ins ZMG gehen. Und da muss man halt einfach ein bisschen organisiert sein. Mit Mitarbeitern, mit Bürokollegen. Die müssen genauso flexibel sein und das klappt normalerweise gut. Und das sind genau die Sachen, die die Klienten extrem schätzen, dass man eben wirklich für sie da ist. Und dass man dann das Telefon abnimmt und dass man das Mail halt noch schnell beantwortet. Ja, das muss nicht die epische Länge sein, aber ja, ich bin da, ja, ich habe ihr ein Mail gelesen, ich melde mich in 2 Stunden.
Mhm. Ja, und dass man, wenn es dann eben wirklich brennt, auf der Matte steht.
Ja. Genau.
Jetzt die letzte Frage. Wenn du in der Strafjustiz etwas könntest ändern, was würdest du ändern?
Ich finde, es gibt ein Missverhältnis zwischen der Strafe, die letztlich ausgefällt wird durch das Gericht oder vom Staatsanwalt mittels Strafbefehl und
am das Schaden. Das wäre auch noch ein Riesenthema.
Ja, ja, klar. Und am Schaden, in Anführungszeichen, der angerichtet wird durch das Vorverfahren. Also ich würde sagen, in 80% der Fälle tut das Vorverfahren viel mehr weh an einem später Verurteilten. Ich meine, von denen, die dann freigesprochen werden, wenn wir schon erst gar nicht reden, aber von den später Verurteilten, als die Strafe, die effektiv dann ausgefällt wird. Ich meine, es gibt wenig Fälle, wo es am Schluss eine mehrjährige Freiheitsstrafe gibt. Oder? Das macht einen kleinen Prozentsatz aus, zum Glück. Aber was das Vorverfahren mit den Leuten macht, und da ist die Untersuchungshaft nur die Spitze vom Eisberg. Aber allein der psychische Druck, den es gibt, Ersatzmassnahmen, die viele Zwangsmassnahmen sind, es sind Kontosperren, es sind Grundbuchsperren, es sind immer wieder Editionen bei Banken, die Leute können kein Konto mehr aufmachen. All diese Sachen,
ja, sie müssen immer wieder... Ja, der ganze Druck vom Verfahren an
sich. Das ist enorm, oder? Das ist enorm...
tut dich völlig gefangen halten.
Vom medialen Druck haben wir schon geredet, das kann dann auch noch dazukommen, also Vorverurteilung als Stichwort. Und da muss ich sagen, da ist ein extremes Missverhältnis. Also zum Teil ist es so, es bräuchte eigentlich gar keinen Strafprozess mehr. Es ist irgendwie, der hat seine Strafe schon längst abgesessen.
Ja, aber weißt du, das kommt in der Justiz gar nicht mit über. Das kommen wir als Anwälte mit über, die näher bei diesen Leuten sind. Mhm. Aber das der Staatsanwalt, so. Der sieht ja alle halbe Jahre mal in einer Einvernahme.
Ja, das ist so. Also es geistert also der Begriff von der Kuscheljustiz rum in der Schweiz. Ja,
völlig absurd.
Das ist absurd. Ich finde, es gibt gewisse Deliktskategorien, wo die Strafen relativ mild sind. Strafen, die ausgefällt werden. Doch, da bin ich, du Rida, magst du jetzt vielleicht ein Gesicht verziehen. Aber ich finde zum Beispiel für schwere Körperverletzungen, da Leute werden runtergeinkt und haben irgendwie ein halbes Auge verloren, da sind die Strafen bei einem Ersttäter relativ bescheiden. Hingegen im Vorverfahren, im Zusammenhang mit Untersuchungshaft in erster Linie, ist das schweizerische Strafrecht, das Strafprozessrecht drakonisch. Zum Beispiel
aber
im Vergleich zum amerikanischen
Strafprozessrecht. Ja, aber das liegt daran, dass unsere Zwangsmassnahmengerichte eben ihre Funktion nicht wahrnehmen.
Natürlich, klar. Also das ist jetzt nur jetzt einfach mal eine Analyse von der Situation.
Aber das ist nicht die Frage, Pedi. Die Frage ist, du könntest etwas ändern. Was würdest du ändern? Also du würdest Zwangsmassnahmengericht denen mehr Rückgrat verleihen.
Also du willst es jetzt ganz konkret wissen.
Ja,
also
ja,
man
ja.
Man müsste, was Untersuchungshaft, Ersatzmassnahmen und so weiter angeht, müsste man jemanden haben, der wirklich Verantwortung übernimmt. Weil also, heute ist es so, dass der Staatsanwalt sagt, ich probiere es mal, ich stelle jetzt einfach mal einen Antrag auf Untersuchungshaft.
Mhm.
Hat er nichts zu verlieren. Bei ihm ist überhaupt, ob das jetzt angenommen wird oder gut geheißen wird oder abgelehnt, das spielt ihm eigentlich keine Rolle. Und der Zwangsmassnahmenrichter sagt, ja, der Staatsanwalt, der hat jetzt den Fall schon ein bisschen ermittelt, der hat jetzt schon eine Einvernahme gemacht, der wird das schon geprüft haben und der wird alles durchgewunken. Also das ist ein groteskes System, wo niemand Verantwortung übernimmt und ich würde sagen, im Jugendstrafrecht, wo das ja ein anderes System ist, also die Jugendanwälte.
Ich habe ja noch das Salta-System erlebt, das quasi gleich ist wie heute das
Jugendstrafrecht. Genau, also im Moment habe ich relativ viele Jugendstraffälle und dort hat ja der Jugendanwalt eine Kompetenz, Jugendliche 7 Tage in Untersuchungshaft zu versetzen. Das tönt noch krass eigentlich. Aber Fakt ist, sie tun, klar, das hat dann andere Gründe, aber sie gehen viel sorgfältiger mit dieser Möglichkeit um, als es die Staatsanwalt im Erwachsenenstrafrecht
macht. Ich finde, man müsste ein ZMG-Richter haben für jeden Fall, dass immer der gleiche ZMG-Richter auf dem Fall bleibt, der die Entwicklung in der Gesamtheit kann mitverfolgen und halt auch von der Staatsanwaltschaft viel mehr gefordert wird in den Haftanträgen. Was wollen sie noch machen? Warum wollen sie das nicht machen? In welchem Zeitraum wollen sie das noch machen? Und das, wenn der gleichzeitig im Gericht dranbleibt, das in der Zeit durch kann sauber überprüfen. Und ja. Heute, denen fehlt Zeit, denen fehlt Ressourcen, denen fehlt überhaupt einmal, die können bei der heutigen Aktenführung überhaupt nicht eine Verdichtung überprüfen. Die können ihrer Verantwortung nicht gerecht werden.
Nein, das ist ja so. Aber die Anforderungen, insbesondere an die Kollisionsgefahr und an die Fluchtgefahr, sind einfach grotesk tief. Da wird einfach alles durchgewunken.
Aber nach Gesetzeswortlaut eben an sich nicht.
Nein, das Monster hat die Rechtsprechung
erschaffen.
Also vor allem Lausanne. Klar, es kommt von unten, oder? Und das ist einfach, also das kann ich zum Teil einfach nicht nachvollziehen, inwiefern jetzt ernsthaft sollte die Möglichkeit bestehen, dass ein Beschuldigter, wenn er jetzt draussen wäre, dass er wirklich effizient, effektiv kann auf Beweismittel einwirken. Das ist zum Teil so dermaßen theoretisch. Da haben wir Fälle, wo irgendwie 10 Zeugen involviert sind und dann wird irgendwie suggeriert, dass jetzt der Beschuldigte nachher bei all diesen 10 klopfen und bei jedem Druck ausüben, dass der jetzt irgendwie seine Aussage, die er schon platziert hat, wieder zurücknehmen. Und man sagt, so dermaßen lebensfremd.
Ja.
So Sachen liest man in ZMG-Entscheiden.
Und es wird ja diesen Leuten einmal intelligent zugestanden. Ja. Und all diesen Zeugen, die man ja gesehen hat, wo man sagt, hey, aber Leute, selbst Im besten Willen, selbst wenn er Einfluss nehmen würde, es hätte null Einfluss.
Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage den Leuten, wenn sie rauskommen, tun sie ja nicht mit denen Kontakt aufnehmen. Wenn das nämlich rauskommt, das ist verheerend.
Ja,
dann bist du verschossen.
Also dann,
ja, also dann. Das Dümmste, was du machen kannst, ist auf Zeugen und Mitbeschuldigte Einfluss nehmen als Beschuldigte. Das solltest du nie machen. Das ist einfach nicht gescheit.
Ja.
Also ich rate von dem dringend ab. Oder? Also, ja. Aber ich glaube, mit dem Problem hat jeder Strafverteidiger zu kämpfen. Und das ist das Problem.
Gut, wir könnten, glaube ich, noch ein paar Stunden weiter in den Päden. Aber
ja,
ich danke dir
sehr für deine
offenen Worte. Ich habe es auch super spannend gefunden.
Ja, ich denke, das wird nicht die letzte Diskussion sein, die wir da miteinander geführt haben. Und ich bin froh, dass wir jetzt noch einen guten Schluck Wein miteinander
haben. Super, also vielen Dank.